SWR Aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler.
Es ist der 168. Prozesstag in der Verhandlung zum Dieselskandal bei Audi. Und nachdem er 2,5 Jahre lang seine Unschuld beteuert hat, hat der frühere Audi-Chef Rupert Stadler heute ein Geständnis abgelegt. Damit dürfte der Dieselprozess jetzt wohl bald zu Ende gehen. Aus München berichtet Gabriel Wirth.
Lange hat es gedauert, bis der frühere Audi-Chef Rupert Stadler seine Mitschuld im Abgasskandal eingeräumt hat. Erst als das Gericht ihm und den anderen beiden Angeklagten mit Haftstrafen drohte, wenn sie nicht gestehen, räumte der frühere Chef der VW-Tochter den Vorwurf des Gerichts ein. Spätestens seit Sommer 2016 hat Stadler demnach von der illegalen Abgassoftware gewusst und nichts gegen den weiteren Verkauf betroffener Fahrzeuge in Europa und den USA unternommen. Deshalb wird ihm Betrug durch Unterlassen vorgeworfen. Der Münchner Gerichtssprecher Laurent Lafleur unterstreicht die Bedeutung der Erklärung.
Dieses Geständnis ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen hat hier ein Vorstandsvorsitzender eines deutschen Automobilherstellers den Tatvorwurf, den die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhoben hat, nämlich den Tatvorwurf des Betruges durch Unterlassen, vollumfänglich eingeräumt. Das hat, soweit ersichtlich, in dem gesamten Dieselkomplex in der Bundesrepublik bislang noch niemand in dieser Position getan.
Auch die beiden anderen Mitangeklagten, ein Motorenentwickler und der frühere Chef der Audi-Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz, haben bereits gestanden. Sie räumten ein, die illegale Software veranlasst zu haben. Im Gegensatz zu deren Geständnissen fiel die knapp zweiseitige Erklärung von Stadler recht ausführlich aus. Aufgrund zahlreicher Formulierungen wie möglicherweise und billigend in Kauf genommen, konnte man sich auf den ersten Blick schon die Frage stellen, ob das nun das vom Gericht geforderte vollumfängliche Geständnis ist. Dazu meinte der Gerichtssprecher Lafleur:
Die Formulierungen waren in der Tat nicht für Journalisten getroffen worden, sondern für Juristen. Zu der Beschreibung des sogenannten Tatbestandsvorsatzes, also des subjektiven Tatbestands, der subjektiven Tatseite, reicht es aus, dass ein Täter es für möglich hält, dass eine bestimmte Folge eintritt und sich mit dieser abfindet. Er muss sie nicht beabsichtigen, er muss auch kein sicheres Wissen haben. Das war das, was der Angeklagte heute mit in der Tat zahlreichen Formulierung wie möglicherweise und billigend in Kauf genommen formulieren wollte.
Dem Gericht schien es zu reichen, es fragte nur kurz nach. Stadler erklärte mit einem knappen Ja, dass er dieser schriftlichen Erklärung, die seine Verteidigerin vorlas, zustimmt. Jetzt dürfte alles recht schnell gehen. Ende Juni sind die Urteile zu erwarten. Stadler muss mit einer Bewährungsstrafe zwischen 1,5 und 2 Jahren rechnen und einer Geldauflage in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Auch der mitangeklagte Motorenentwickler könnte mit einer Bewährungsstrafe und einer Geldauflage von 50.000 Euro davonkommen. Bei dem angeklagten früheren Motorenchef von Audi, Wolfgang Hatz, dagegen wird es nochmal spannend, wie die Staatsanwaltschaft auf ein Urteil reagiert. Hier hatte sie eine Verständigung auch nach einem Geständnis abgelehnt. Sie fordert nach wie vor eine Haftstrafe für Hatz.
Hintergründe zum 168. Prozesstag im Dieselprozess waren das von Gabriel Wirth. Solche Meldungen hören wir in letzter Zeit immer häufiger. Hacker greifen Dienstleister von Krankenkassen an, Angriff auf die IT-Infrastruktur von Behörden oder Cyberattacke auf einen Aktienkonzern. Ja, nicht nur die Schlagzeilen häufen sich, die Angst vor digitalen Angriffen ist in deutschen Unternehmen groß wie nie. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens EY. Dort ist Thomas Koch Experte für IT-Sicherheit. Herr Koch, wie hoch schätzen die deutschen Unternehmen das Risiko ein, Opfer eines Cyberangriffs zu werden?
Grundsätzlich schätzen alle Unternehmen der befragten Branchen das Risiko als sehr hoch ein, angeführt durch den Sektor Technologie, Medien und Telekommunikation, in welchem ungefähr 77% aller, die auf die Studie geantwortet haben, das Risiko für sehr hoch oder eher hoch halten. Man könnte davon ausgehen, dass es ein hohes Bewusstsein gibt für die Bedrohungen, die existieren. Und durch die fortlaufende Medienberichterstattung wird dieses Bewusstsein auch weiter geschürt.
Das heißt, Sie können das sehen, dass dieses Bewusstsein für die Risiken von Cyberattacken in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.
Das Thema ist mittlerweile in den Führungsetagen angekommen. Die Mandanten werden mit besseren und höheren Budgets ausgestattet, um sich entsprechend abzusichern. Investitionen werden gemacht und wir machen das auch daran fest, dass es auch einen ganz großen Sektor für entsprechende Trainings gibt. Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um sich dieses Risiko bewusst zu machen.
Wir berichten immer wieder von ganz unterschiedlichen Attacken. Mal werden Daten verschlüsselt und anschließend wird ein Lösegeld gefordert. In anderen Fällen geht es eher um Sabotage, also darum, Betriebsabläufe zu stören. Die Täter haben also ganz unterschiedliche Ziele. Vor wem haben denn die Unternehmen am meisten Angst?
Im Augenblick haben die Unternehmen die meiste Angst vor den sogenannten Erpressungstrojanern, der Ransomware, also das, was auch in den Medien aktuell am öffentlichkeitswirksamsten berichtet wird. Das heißt, das ist eine besondere Art von Malware, die verschlüsselt Datenbestände und den Schlüssel rücken die Erpresser dann nur gegen die Zahlung des entsprechenden Lösegelds raus. Da geht es auch zum Teil um ganz gewaltige Summen. Und das kann ein Unternehmen auch durchaus in Schieflage bringen. Also nicht nur sind die Lösegelder hoch, häufig ist es auch wirklich existenzbedrohend, wenn dann Unternehmen über ausgedehnte Zeiträume auch nicht auf ihre Daten zugreifen können und beispielsweise auch kein vernünftiges Backup haben.
Welche weiteren Hintergründe für solche Angriffe gibt es denn noch?
Es kommt immer ganz auf die Tätergruppe an. Also es gibt natürlich die, ich würde fast behaupten, weitest verbreitete Gruppe von Tätern, die ausschließlich finanzielle Motive verfolgen. Da geht es tatsächlich nur um Bereicherung. Es gibt aber auch die Gruppe der sogenannten Hacktivisten. Die leben davon, dass sie bestimmte Unternehmen schädigen und das auch öffentlich machen, also Naming and Shaming. Diese Gruppen verfolgen in der Regel ideologische oder politische Motive. Da steht jetzt die Bereicherung gar nicht so im Vordergrund. Und wir müssen uns immer häufiger auch mit staatlich gesponsorten Cyberangriffen auseinandersetzen. Dahinter stehen beispielsweise Gruppen, sehr prominent aus Nordkorea, deren Aufgabe im Wesentlichen darin besteht, Devisen sich zu verschaffen.
Ihre Ergebnisse scheinen zumindest so ein bisschen auseinanderzugehen. Einerseits die Sorge vor Cyberattacken, die ist immens hoch. Knapp 2/3 der Unternehmen geben aber an, in den letzten Jahren nicht Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Der Digitalverband Bitkom schätzt da die Lage ein bisschen anders ein. Die sagen, 90% der Unternehmen seien von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen. Ist denn hier die Wahrnehmung der Unternehmen ein bisschen verschoben oder geben sie es einfach nicht zu, dass sie selbst schon betroffen waren?
Zunächst mal ist die Tatsache, dass man Opfer einer Cyberattacke geworden ist, ja für die meisten Unternehmen jetzt nichts, womit man als allererstes an die Öffentlichkeit gehen will. Das heißt, wenn jetzt keine guten Gründe dafür existieren, beispielsweise die Notwendigkeit, Kunden zu informieren oder mit Aufsichtsbehörden oder Behörden der Strafverfolgung zu kooperieren, dann ist es gut möglich, dass eine Cyberattacke überhaupt gar nicht erst publik wird. Dann können natürlich auch nur solche Cyberattacken in der Statistik auftauchen, die auch bekannt werden. Sehr häufig dauert es auch zwischen dem Beginn der eigentlichen Attacke und der Entdeckung sehr, sehr lange. Da vergeht sehr viel Zeit, in welcher sich Unternehmen dann ja üblicherweise auch in falscher Sicherheit wähnen. Und das hängt auch zusammen mit der tatsächlichen Vorgehensweise der Angreifer, denen ist in der Regel ja daran gelegen, auch möglichst lange unentdeckt in den entsprechenden Infrastrukturen zu bleiben. Nur dann können sie auch ihr Ziel erreichen und möglichst viele Daten ausleiten.
Lange Zeit herrschte in Deutschland das Bild, Unternehmen hätten das Thema Cybersicherheit vernachlässigt. In den letzten Jahren wachsen die Investitionen in den Bereich deutlich, haben Sie eben auch schon gesagt. Ist denn der Funke jetzt übergesprungen? Also hat IT-Sicherheit heute einen angemessenen Stellenwert und sind Unternehmen denn gut genug geschützt?
Ich glaube, wir haben da ein Henne-Ei-Problem. Jetzt zu sagen, die Unternehmen sind gut genug geschützt, würde ja bedeuten, dass es nicht mehr besonders viele erfolgreiche Cyberangriffe gibt. Aber wir beobachten das Gegenteil. Das ist ein gegenseitiges Wettrüsten. So, glaube ich, kann man das ganz fair beschreiben. Unternehmen investieren, aber die Cyberkriminelle entwickeln sich ja ebenfalls weiter. Das heißt, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Das Bewusstsein ist da, die Maßnahmen sind manchmal aber nicht vernünftig umgesetzt. Das konnten wir aus unserer Studie jetzt auch herauslesen. Beispielsweise haben wir festgestellt, dass ungefähr 1/4 der Befragten nicht wusste, ob ein konzertierter Krisenplan existiert, den man im Falle eines Angriffs oder eines Datenverlustes ausführen kann. Das fanden wir tatsächlich relativ überraschend. Zu sagen, wir wissen es nicht, ist natürlich denkbar schlecht.
In deutschen Unternehmen wächst die Angst vor Hackerangriffen. Hintergründe zur Umfrage des Beratungsunternehmens EY waren das von Thomas Koch. 85 Cent, so viel kostet ein Standardbrief bei der Deutschen Post. Eigentlich ist dieser Preis noch bis Ende nächsten Jahres festgeschrieben. Doch die Post will das Porto früher erhöhen als bisher geplant. Das hat sie nun bei der Bundesnetzagentur beantragt, wie Jörg Sauerwein berichtet.
Zuletzt hatte die Deutsche Post das Briefporto Anfang 2022 angehoben. Seitdem kämpft sie nach eigenen Angaben mit drastisch gestiegenen Kosten. Die Inflation, höhere Energiepreise und der Tarifabschluss für die Beschäftigten in diesem Jahr auf der einen Seite und auf der anderen weiter deutlich sinkende Briefzahlen. Deshalb sagt Postvorstand Nicola Hagleitner, es führe an einer vorzeitigen Erhöhung des Portos kein Weg vorbei. Denn die tatsächlichen Kosten und Briefmengen weichen laut Post deutlich von den Prognosen der Bundesnetzagentur ab. Die waren vor gut anderthalb Jahren die Basis für die letzten Porto-Obergrenzen. Die Deutsche Post hat zwar in den vergangenen Jahren mehrfach Rekordgewinne eingefahren, die seien zuletzt aber nicht in Deutschland, sondern hauptsächlich im internationalen Geschäft erzielt worden, heißt es vom Bonner Konzern. Außerdem liege der Preis für den deutschen Standardbrief weit unter dem europäischen Durchschnittspreis von 1,33 Euro. Das hatte auch die Bundesnetzagentur vor einiger Zeit schon bestätigt. Die Behörde muss jetzt die Argumente der Post prüfen. Wenn sie die als überzeugend ansieht, beginnt ein neues Verfahren, an dessen Ende nach einigen Monaten der Spielraum für ein höheres Porto festgelegt werden könnte. Denkbar ist dann eine Erhöhung des Briefportos schon Anfang 2024 und nicht, wie bisher erwartet, erst ein Jahr später. Jörg Sauerwein, Bonn.
Und damit kommen wir zur Börse. Im Fokus steht heute der Baumarktkonzern Hornbach aus Bornheim in der Südpfalz.
Auch wenn der Heimwerkerboom anhält, der Baumarktkette Hornbach macht die Inflation zu schaffen. Das Ergebnis im abgelaufenen Bilanzjahr ist deutlich zurückgegangen. Auch für das laufende Geschäftsjahr wird mit weiteren Gewinneinbußen gerechnet. Die hohe Inflation, das verregnete Wetter im März und April in vielen Regionen sowie die getrübte Konsumstimmung machen das Management zurückhaltend. Hornbach-Aktien sind um 11% eingebrochen. Mehr als der DAX. Der DAX hat 0,25% tiefer geschlossen bei 15.898 Punkten. Belastet haben der Streit um die US-Schuldenobergrenze und eher schwache chinesische Konjunkturdaten. Das wiederum macht Sorgen um den chinesischen Automarkt, der für die deutschen Autobauer sehr wichtig ist. Aktien von BMW, VW oder Mercedes-Benz haben durchschnittlich Verluste von gut 1% verzeichnet. Jan Plate, ARD Börsenstudio.